Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Konfliktfrei. Heute geht es um das Thema, wie sage ich meinem Partner nach vielen Jahren, dass ich mich trennen möchte. Ich freue mich sehr, dass ich heute Andrea Kern, Familienanwältin, Mediatorin, zum Interview begrüßen darf. Liebe Andrea, herzlich willkommen.
Hallo, Cornelia.
Hallo. Vielleicht magst du dich selber noch so in ein paar Sätzen vorstellen, damit wir ein genaues Bild von dir haben, wer du bist, wo du wohnst, was du machst.
Also, ich bin Rechtsanwältin, auch Fachanwältin für Familienrecht. Mein Schwerpunkt liegt auch im Sozialrecht. Ja, und nicht zu guter Letzt habe ich eine Ausbildung zur Mediatorin genießen dürfen. So muss ich das wirklich formulieren. Bin also auch als Mediatorin tätig. Hier in Hamburg, in meiner Kanzlei, aber nicht auf Hamburg beschränkt.
Ah ja, bist also da ganz offen. Ja, als heutiges Thema haben wir ja mal ein ganz spannendes Thema. Man sieht das ja, man hört ja von Scheidungs- und Trennungsraten. Du selber als Familienanwältin hast natürlich auch sicherlich oft mit Trennungen und Scheidungen zu tun. Und dann passiert es schon mal, dass man sich nach vielen Jahren trennen möchte, weil man einen anderen Menschen kennengelernt hat oder die Gründe sind ja vielfältig oder weil man das Gefühl hat, es ist nicht mehr so ideal und möchte diese Beziehung beenden. Und dann kommt die Frage, wie sage ich es meinem Partner?
Ja, in der Tat. Das sind dann zum Beispiel die Fälle, in denen ein Besprechungstermin vereinbart wird zu einer Zeit, in der es möglich ist, das dem anderen zu verheimlichen, dass man sich trennen möchte. Das heißt, das sind dann so ein Erstgespräch dann mit dem Anwalt, um zu gucken, wie sieht das denn aus? Also da ist der Gedanke schon so ein bisschen weiter gereift und da möchte derjenige, der sich ja mit dem Gedanken der Trennung trägt, informieren, was muss ich vorbereiten, worauf muss ich achten, wenn ich es dann sage, damit ich nicht in ein finanzielles Loch falle, das ist jedenfalls oft der Rahmen, in dem das besprochen wird, sondern ich jetzt schon Vorkehrungen treffen kann, damit, wenn Schluss ist, ich dann auch gehen kann, ohne dass ich Hunger leide.
Spannend daran finde ich ja, das heißt, die Person, die sich trennen möchte, ist ja schon relativ weit fortgeschritten gedanklich im Prozess und dann bricht es ja über den anderen herein, ne? Außer er ist jetzt zufällig im gleichen Prozess, aber das sagt man ja auch, dass viele Prozesse während der Trennung nicht synchron laufen und da ist einmal der Trennungsprozess auch, der andere ist schon mit einem Fuß draußen und der andere Partner weiß gar nicht, was da auf ihn zukommt oder wiegt sich noch in glücklicher Beziehung oder auf jeden Fall in einer Beziehung.
Ja, ganz genau. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, dieser Dominoeffekt, der eintritt. Und dann sehe ich es auch an der Stelle als meine Aufgabe, darauf einzugehen, weil die wenigsten vereinbaren vor diesen Rahmenbedingungen einen Besprechungstermin und sagen, ich will mich dann auch trennen. Es ist wirklich im Großteil der Fälle so, dass es dann heißt, ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, soll ich mich trennen? Wie würden Sie das machen? Und dann ist es natürlich an der Stelle auch ganz wichtig, auch als Anwalt professionell zu bleiben und eben nicht auf eine private, persönliche, emotionale Betroffenheit sich da zurückfallen zu lassen, sondern zu gucken, wo steht jetzt der Mandant? Und da eben gilt es zu hinterfragen, worum geht es da? Und oft stellt sich halt heraus, je nachdem, in welchem Stadium dieses Prozesses sich diese Gedanken schon bewegen, herauszuarbeiten, das ist eine Lösung, die an der Stelle im Kopf ist. Unterm Strich, wenn man dann nachfragt, kommt dann oft raus, ich bin nicht glücklich. Und der einzige Weg ist jetzt, die Beziehung zu beenden und woanders hinzugehen. Und dann kommt es darauf an, je nachdem, ob ein neuer Partner bereits in Aussicht ist oder schon parallel läuft oder nicht. Das heißt, das ist das Spannende, dieses Hinterfragen, das dann dazu führt, ich bin nicht glücklich. Und vor diesem Hintergrund eben zu hinterfragen, wie kommst du zu dieser Entscheidung, zu dieser Überlegung, warum trägt dich das, warum belastet dich das, das ist ja auch im Nacken, soll ich nicht, der andere wird so beobachtet, dann das runterzubrechen auf den Punkt, ich bin nicht glücklich, das ist eine ganz andere Herangehensweise an die Frage, ob und wie geht es mit dieser Beziehung weiter, also Beziehungen sowohl für Partnerschaften, für die eine Eheschließung vorliegt oder auch nicht verheiratete Paare, um an der Stelle ganz anders mit sich selber und mit dem anderen umzugehen, weil die Frage, ich bin nicht glücklich und was brauche ich, um glücklich zu sein, ermöglicht eine ganz andere Herangehensweise, sowohl an die betroffene Person selbst, wie auch an den Partner, wie auch an das Umfeld.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich bin nicht glücklich, also muss ich meinen Partner austauschen. Wie würden Sie das denn so sagen? Wie sage ich dem das denn? Es ist vielleicht auch der Wunsch, das wird jetzt ganz unangenehm. Vielleicht möchte ich den anderen auch nicht verletzen oder bin mir selber vielleicht auch gar nicht sicher. Und wenn ich dann jetzt so eine Beraterin habe, gut, sie ist zwar eigentlich Anwältin, aber man kann ja mal fragen, wie würden Sie das denn jetzt machen? Und eigentlich denkt die Person in einer Lösung und da ist die Frage, ist die Trennung die Lösung, um glücklich zu sein? Oder springe ich nur zur nächsten Person, bis ich an den gleichen Punkt komme und es wiederholt sich? Oder drehe ich es um, was brauche ich zum Glücklichsein? Arbeite das eigentlich raus und vielleicht kommt was ganz anderes raus.
Ja.
Welche Erfahrungen hast du denn schon gesammelt, wie sowas dann ausgehen kann?
Oh, das ist ganz spannend. Also vor allem, weil die nächste Frage ich dann so hinterher schiebe, weil die typische Antwort, die auf die Frage kommt, oh, ich will mich trennen und er, sie, es ist doof, das passt nicht. Und dieses dann zu sagen, ich bin nicht glücklich, dann schiebe ich, je nachdem, wie es sich anbietet, eben auch die Frage hinterher, also wenn es so dem Mandanten arbeitet und so dieses, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Eben die Frage, ja, was brauchen Sie, um glücklich zu sein? Und die Punkte, die dann rauskommen, sind sehr spannend, weil je nachdem ist das schon mal so eine erste Ahnung von dem richtigen Lösungsweg. Und sehr oft kommt eben die Antwort, ja, ich habe das Gefühl, alles, was ich am Haus mache, ist nichts wert. Oder ich habe das Gefühl, es ist eigentlich egal, ob ich da bin oder nicht, weil wir gucken nur noch Fernsehen. Und wenn man sich dann anhört oder dann, also nicht unbedingt jetzt ich als Anwalt, sondern wenn der Mandant, jedenfalls, je nachdem wird angerufen oder es gibt einen neuen Besprechungstermin, dann heißt es, ja, ich habe mir Gedanken gemacht über das, was Sie gesagt haben und das ist das Ergebnis, also das, was ich eben genannt habe, das ist ja so weit von weg, dass der andere falsch ist und ausgetauscht oder entfernt werden muss aus dem Leben. Ja. Da sieht man ja, dass ganz andere Punkte eine Rolle spielen, sodass dann eben die Frage ist, wie gehe ich denn damit um? Und dann ist es eben meine Aufgabe als Interessenvertreter, weil es ist das Interesse des Mandanten, das wir dann herausarbeiten, ihm vorzuschlagen oder ihr vorzuschlagen, was der nächste Schritt ist. Das kann sein, dass ich einen Kollegen oder eine Kollegin für eine Mediation, das heißt eben als Rolle des Mediators oder Mediatorin vorschlage. Es kann sein, dass es schon so weit gediehen ist, dass der andere Partner oder Partnerin selbst bereits einen Anwalt aufgesucht hat, weil da ist schon so eine Ahnung gewesen, irgendwo knirscht es, da ist so Zimt in der Luft, dass man auch ein Gespräch zu viert hat, um an der Stelle eben auch offenzulegen, gut, es sind Anwälte involviert, das heißt, Rechte gehen nicht verloren, aber genau vor dem Hintergrund kann man mal die Pause-Taste drücken und schauen, wo oder wie geht es denn weiter? Und selbst wenn es dann nicht unter dem Gesichtspunkt ist, einfach offen reinzugehen, also ergebnisoffen, themenoffen, sondern sich das erst im Laufe der Zeit herausstellt, ist meine Erfahrung, dass das Zusammenspiel ein ganz anderes ist. Also entweder wirklich in Form, dass die Paare oder das Paar wieder zusammenfindet, was allerdings immer mit Arbeit verbunden ist. Und da stellt sich auch die Frage, wie lang hält dieses an, Schwung, der eben durch die Mediation mitgegeben wird, dass man dann arbeitet, oder geht es eben in Richtung Abwicklung, sodass dann also eine Basis bestehen bleibt, dass nicht alle Beziehungen zerbrechen müssen. Es hängt ja auch dann zusammen, man versteht sich mit dem Schwager, mit der Schwägerin, mit der Schwiegermutter, Schwiegervater gut. Und der Gedanke, dass das dann alles auf einmal zerbricht, schmerzt ja auch einige. Und dann dieses Wissen, das Ergebnis der Mediation ist in jedem Fall, dass eine Klärung erfolgt. Und Klärung trägt ja sehr viel dazu bei, auch zur Beziehungsklärung und die Frage, ob oder wie können auch Beziehungen gepflegt werden, auf welcher Ebene. Besonders interessant natürlich, wenn Kinder involviert sind. Auch Erwachsene, nicht nur kleine Kinder.
Ja. Ja, sehr spannend. Und das ist ja also spannend, dass die Personen kommen, um sich juristisch beraten zu lassen. Was kostet mich das? Was bleibt für mich über? Wie gehe ich vor? Vielleicht, was muss ich beachten? Man hat ja dann vielleicht auch im Laufe des Lebens gemeinsame Vermögenswerte aufgebaut, vielleicht Haus oder Firma oder noch sogar gemeinsame Kinder, wo man überlegt, in die Trennung gehen möchte und nicht holter die Polter. Und dann das aber doch nochmal dreht, um zu gucken, okay, oder vielleicht lassen wir uns mediieren und vielleicht müssen wir uns gar nicht trennen, um glücklich zu sein, sondern wir müssen in unserer Beziehung was machen, weil ich glaube schon, selbst wenn ich jetzt diese Beziehung beändere und lasse mich auf eine neue Beziehung ein, mache es aber genauso wie vorher, wird es wahrscheinlich auch wieder genauso ändern. Ne? Also ja. Albert Einstein sagte ja mal, wenn du immer das Gleiche tust, dann wäre es ja Wahnsinn, andere Ergebnisse zu erwarten. das Und deswegen finde ich das ganz toll, dass auch die Mediation helfen kann, dass Paare entweder gut auseinandergehen, also auch freundschaftlich auseinandergehen, bevor es schon schwer eskaliert ist und oder auch sich nochmal überlegen, Mensch, ja, okay, wir haben eigentlich verbindet uns auch viel, weil die Mediation guckt ja auch viel auf, was passt zusammen, was verbindet, was ist gleich und nicht auf das, was trennt uns, was ist unterschiedlich, was ist anders, was muss weg. Dass dann da hingeguckt wird und sich da ganz neue Möglichkeiten auch ergeben können, ne? Oder vielleicht auch mal ein Reset, ne? Dass beiden dann einfach auch bewusst wird, Mensch, nur zusammen Fernsehen gucken reicht vielleicht doch nicht fürs ewige Glück.
Ja, was an der Stelle ganz wichtig ist, das hast du schon in einer Facette formuliert, das ist eben diese eigene Biografie. Meine Erfahrung eben auch ist, wenn ich so gerade schaue, ohne die Ausbildung als Mediatorin, die ich hatte, dieser Respekt mit der eigenen Biografie oder auch die Gnade, sich selbst gegenüber walten zu lassen. Das heißt, diese Aussagen, ja, das war der größte Fehler, dass ich sie oder ihn geheiratet habe oder das wird, sowas wird mir nie wieder passieren. Das ist alles nachvollziehbar. Das sind Sätze, die kommen, das ist menschlich und das ist auch völlig wertfrei. Nur am Ende des Tages geht es ja darum zu gucken, was ist nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig wichtig. Und da ist dieser Frieden mit der eigenen Biografie. Das heißt, ich habe Erfahrung gesammelt. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Aber es gehört zu mir, ist Teil meiner Biografie und ich habe damit meinen Frieden gemacht. Das ist nach meiner Erfahrung, wenn ich so die letzten 20 Jahre zurückblicke, in zusammen als Rechtsanwältin und später noch als Mediatorin, ein ganz wichtiger Punkt, dass dann nachher gleich, ob das eine Trennung ist, die endgültig ist oder dann auch zur Scheidung führt, wenn die Paare verheiratet sind, an der Stelle den Frieden machen zu können mit sich und mit der eigenen Biografie, mit den Entscheidungen, die man getroffen hat. Und das ist auch wieder so dieser Punkt dieser Eigenmächtigkeit oder der Selbstverantwortung, dass eben spätestens ab dem Zeitpunkt nicht mehr möglich ist zu sagen oder ja, sich in dieser Opferrolle zu befinden oder das irgendwie zu werten, sondern gnädig mit sich zu sein und auch mit dem anderen dann sagen, er oder sie soll seinen Frieden machen, soll gehen und wünsche ihm alles Glück oder ihr alles Glück, aber es hat mit mir nichts mehr zu tun. Jedenfalls nicht auf der Paarebene. Was auf der Elternebene ist, ist was anderes. Nur das strahlt natürlich ab. Und dann ist es auch schön zu sehen, wenn dann diese Sätze kommen oder auch so die Rückmeldungen. Ja, ich habe jetzt meinem Kind gesagt, der Papa liebt dich und ich liebe dich auch. Oder umgekehrt, die Mutter liebt dich, die Mama und ich liebe dich. Also wir lieben dich und du kannst dir sicher sein, wir ringen immer um die beste Lösung. Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als zu sagen, ach, das, was dein Vater oder deine Mutter sagt, das stimmt nicht oder das geht gar nicht und was soll das? Und das Kind dann auch zu überfrachten damit, bei Kleinkindern genauso wie bei Älteren, die dann selbst davor stehen, zum Beispiel sich zu verloben, zu heiraten oder Eltern werden. Also spätestens da kommen diese Themen auch wieder hoch, um dann an der Stelle eben auch zu sehen, was das für Wirkungen hat, selber seinen Frieden machen zu können mit der Paarbeziehung, um auch als Eltern anders miteinander umgehen zu können und für das Kind ganz anders präsent sein zu können. Weil auf der einen Seite zwar die Trennung da ist, aber klar ist, wir als Eltern bilden trotzdem eine Einheit oder eine Front, aber im besten Sinne.
Ja, ja, finde ich ganz spannend, weil ich glaube, diese Trennung von Paarebene und Elternebene ist vielen nicht bewusst und es vermischt sehr. Ja, also die Probleme, die ich mit meinem Partner habe, weil ich ihn gerade unheimlich doof finde und alles, was er macht, ist falsch, dass das nicht abstrahlt in unsere Elternebene, indem ich jetzt über die Kinder gegen ihn agiere oder sie versuche zu instrumentalisieren und der ist ja ganz doof und guck mal, was der wieder gemacht hat. Also das für sich einfach mal ganz klar zu trennen, das sind wir als Paar und da finde ich dich doof oder komme gerade nicht mit dir zurecht. Können aber daran arbeiten, das gut hinzukriegen. Aber die Elternebene ist nochmal was ganz anderes. Und da sollte man sehr professionell miteinander umgehen können. Was natürlich, wenn die Emotionen noch stark walten, sehr schwierig ist. Aber wenn das zu sehr vermischt wird, da leiden ausschließlich, oder nicht ausschließlich, da leidet das Paar drunter und die Eltern, aber ganz besonders auch die Kinder, weil sie sich ja immer zerrissen fühlen. Und kann es nicht oft genug wiederholen. Kinder sind immer Mama und Papa zu gleichen Teilen und fühlen sich ja auch innerlich verraten, wenn der andere Teil abgelehnt werden soll, weil er ja doof ist oder was falsch macht oder wie auch immer. Das ist ja auch etwas, was es da zu berücksichtigen gilt. Aber das wäre, glaube ich, nochmal tiefergehend eine eigene Folge, vielleicht Trennung, Scheidung mit Kindern, was da auch deine Erfahrungen sind, wie man das gut hinkriegt, insbesondere für die Kinder.
Also was auch, wenn ich da nur kurz einhaken darf,
sehr
die zwei
gerne.
Minuten stehle ich dir noch. Du hast das schön beschrieben mit der Paar- und Elternebene. Also es ist etwas, was zunehmend so im Sprachgebrauch ist und dann auch dazu führt, dass man sagt, Mensch, das ist ein Problem auf der Paarebene, das sparen wir aus, das spielt hier keine Rolle. Wir sind hier zum Beispiel im Umgangsverfahren oder im Streit um das Sorgerecht, da reden wir nur um die Elternebene. Das heißt, es besteht natürlich dann auch immer die Problematik, wenn da so ungelöste Themen im Hintergrund wabern, genau die andere Ebene, das heißt dann die Elternebene zu klären, wenn auf der Paarebene etwas ist. Da hilft es wirklich schon sehr, das erstens zu differenzieren, aber dann nicht im Sinne von mundtot zu machen, sondern für dieses Thema, das hier abstreitet, gibt es ein anderes Forum. Das können wir auch bieten und das wird bearbeitet und dann läuft der Rest auch anders oder besser. Und interessant eben, wenn genau dieser Dreh geklappt hat, ist dieser Unterschied vorher zum Beispiel. Unser Kind hat gesagt, es kriegt bei dir nichts zu essen. Und dann wird der andere mit dem Vorwurf konfrontiert, heißt es, das stimmt nicht, es gibt immer Essen und das Kind sagt immer, es hat keinen Hunger mehr, möchte nicht und was weiß ich, du lügst, das Kind will bei dir gar nichts essen. Also diese Streitigkeiten, das heißt, das, was das Kind sagt, wird dann Gesetz. Und dann streiten sich die Eltern vordergründig darum, hat das Kind jetzt noch Hunger? Bist du zu blöd, um dem Kind was zu essen zu geben, um das mal so ganz überspitzt zu formulieren? Oder was ist los? Und das Kind wird doch Recht haben. Das heißt, das Kind wird immer mehr in die Rolle des Entscheiders hineingedrängt und bekommt auf einmal eine, ich will nicht sagen Mächtigkeit, aber eine Rolle zugeschrieben, die dem Kind nicht zusteht und auch nicht zugeschrieben werden darf, weil ein Kind natürlich an der Stelle nicht in der Rolle ist, nie in der Rolle sein soll und komplett überfordert ist. Interessant ist dann, wenn genau dieser Prozess, dieser Paar- und Elternebene, das heißt diese gedankliche Trennung stattgefunden hat und so ein bisschen Bewusstsein dafür entwickelt, wenn das dann sich äußert in den Formulierungen, dann teilweise auch im Gerichtssaal, weißt du was, es ist egal, ob unser Kind Recht hat oder ob es lügt. Weil in beiden Fällen müssen wir uns darum kümmern. Und zwar erstens, wenn das Kind wirklich Hunger haben sollte, was braucht es, damit es eben satt ist? Ist es die Menge oder ist es das falsche Essen? Es kann ja auch sein, dass eine Allergie im Hintergrund steht, ja, dass dann der Körper das nicht so aufnehmen kann. Es gibt viele Möglichkeiten. Oder lügt unser Kind? Lügt es dich an der Stelle und da müssen wir uns auch darum kümmern. Und das ist dann schön, diesen Effekt zu sehen, der eintreten kann und der dann eine ganz andere Zusammenarbeit ermöglicht oder überhaupt erst eine Zusammenarbeit ermöglicht, weil nicht mehr darüber geredet wird, wer lügt, hungert das Kind oder hungert es nicht und will mich nur schlecht machen und warum, sondern in beiden Fällen, wenn wir uns das mal gedanklich vor Augen führen und bis zu Ende durchspielen, ist das ein Thema, das wir als Eltern bearbeiten müssen, um unser Kind da an der Stelle abzuholen. Aber wie du gesagt hast, großes, weites Feld und ja, spannend.
Oh ja, Ja, da würde ich gerne mit dir noch eine Folge zu machen, weil ich glaube, das würde vielen Menschen helfen, weil sie sicherlich betroffen sind, aber insbesondere auch den Kindern, wenn Eltern doch vielleicht mit Blick auf die Kinder miteinander umgehen und ihre Probleme nicht auf der Elternebene abarbeiten. Weil, wie du ja auch gesagt hast, wenn die Beziehungskonflikte oder die Emotionen da noch im Hintergrund reinspielen und reingrätschen, wird ein sachlicher Umgang meistens doch sehr schwierig.
Ja. Ja, gerne. Ich danke dir.
Ja, ein sehr wertvolles und auch sehr spannendes Thema, auch eine sehr wertvolle Arbeit, die du da machst, weil du ja eben auch nicht die Anwältin bist, die in die Konfrontation geht. Klar, du vertrittst rechtlich immer die Interessen deiner Mandanten, aber du hast immer das Handwerkszeug, es zu einem guten Ende zu führen, weil im Krieg gibt es auch keine Gewinner. Das ist so. Und wenn man das auf eine andere Ebene schafft oder sogar sich direkt für die Mediation bei dir entscheidet, ist es eben umso wertvoller, weil ich kann nicht nur das erreichen, was ich mit dir als Anwältin erreicht hätte. Vielleicht erreiche ich sogar noch viel mehr und sogar beide Seiten. Ne? Wir sprechen ja in der Mediation gerne davon, dass gemeinsam der Kuchen nicht verteilt wird, sondern der Kuchen wird gemeinsam größer gemacht, sodass für alle eigentlich noch mehr übrig ist als das, was vorher erwartet und vertreten wird.
Ja, ich danke dir. Das hast du sehr schön formuliert und ich danke dir auch, dass du das so herausgestellt hast mit der anwaltlichen Tätigkeit, die durch die Tätigkeit als Mediator, jetzt nicht nur bezogen auf mich, ich denke, ich spreche da auch für viele Kollegen, nicht geschmälert wird. Das heißt, nicht der weichgespülte Krieg, der unter dem Deckmantel der Mediation fortgeführt wird und umgekehrt eben nicht der weichgespülte Anwalt, der dann nur blumig und nett redet, sondern genau in dieser Rollenklarheit eben auch mit vollem Einsatz da ist, um an der Stelle das, den Bedarf zu erkennen und auch mitzuhelfen, diesen zu decken, zu befriedigen, dass dann wirklich dieses Rundumpaket besteht. Also ist keinem geholfen, dem Mandanten nicht, genauso wenig wie den anderen Beteiligten, wenn jemand unzufrieden rausgeht, weil dann ploppt das Thema woanders hoch.
In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, Andrea. Und wir hören uns sicherlich wieder in einem weiteren Interview mit einem spannenden Thema. Danke dir.
Ich danke.